Ich war schon ein exotisches Exemplar, wenn man das so sagen darf. Mein Lehrer, der hat mich sozusagen nicht wirklich gefördert. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich werde es Ihnen zeigen.
Ein zentrales Element der Schweizer Vielfalt, das sind die vier Sprachregionen. Die Mehrsprachigkeit ist somit Teil unserer Schweizer Identität. Diese Sprachenvielfalt allerdings auf vier zu begrenzen, das wäre jedoch zu klein gedacht, denn bald zählt die Schweizer Bevölkerung gut 9 Millionen Menschen. Viele Personen, die in der Schweiz leben, sprechen mitunter eine Sprache, welche nicht zu unseren Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Romansch zählen. Die Vielfalt dieser Menschen und der gesprochenen Sprachen, sie porträtiert eine Schweiz, die wir als multikulturelle Schweiz bezeichnen können. Deshalb spreche ich in der heutigen Folge mit Vanessa Gentile, die ich zuvor auch schon einen Tag lang begleiten durfte. Vanessa ist Thurgauerin mit italienischen und brasilianischen Wurzeln. Sie wuchs dreisprachig auf und spricht heute 6 Sprachen fließend. Doch gerade in jungen Jahren hat Vanessa unter ihrer Mehrsprachigkeit gelitten. Warum ihre Lehrer sie nicht ernst nahmen, was sie daraus gelernt hat und vieles mehr, das hören wir jetzt.
Direction Future, Direction Future. Der Podcast von Johnson & Johnson mit zukunftsweisenden Ideen und Ansätzen für ein besseres Morgen.
Vanessa Gentile, schön, dass du da bist.
Danke, danke für die Einladung.
Du lebst einen multikulturellen und mehrsprachigen Alltag. Also Vanessa, das klingt noch einigermaßen sehr deutsch, Gentile dann italienisch. Du bist aber nicht Italienerin in dem Sinne. In der Schweiz geboren, in einer spanischen Familie aufgewachsen. Du sagst eben, das heißt, die Mutter Brasilianerin, der Vater Italiener. Das heißt, ein zweisprachiger Haushalt. Ihr habt Italienisch gesprochen und Portugiesisch dann.
Genau.
Gut, und dann, wie kommt es, dass du sagst, ich bin bei einer spanischen Familie aufgewachsen?
Weil meine Eltern mussten arbeiten, beide. Und meine Mutter hatte so eine ältere Nachbarin. Und die hat ihre Großenkelkinder auch erzogen zu Hause, aufgezogen. Und mich.
So. Und dich. Und das
mich.
Ganze auf Spanisch.
Und das Ganze auf Spanisch, weil sie war Spanierin und sie konnte kein Deutsch, kein Portugiesisch und auch kein Italienisch. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Sprache zu folgen, um mich zu verständigen.
Also hast du kamst als ganz kleines Kind auch schon zu ihr dann, zu deiner Tagesmutter. Hast dann bei ihr Spanisch gelernt, Spanisch gesprochen, zu Hause Brasilianisch, Portugiesisch und Italienisch. Und Deutsch, das war bei deinen Eltern kein Thema?
Noch nicht, nein. Meine Eltern konnten damals, als sie in die Schweiz gekommen sind, noch kein Deutsch. Und ich habe das dann erst im Kindergartenalter gesprochen oder gelernt.
Wart ihr denn als Kind aber wenigstens konsequent an einem einzigen Ort?
Nein. Mit 7 bin ich dann umgezogen, das erste Mal, nach Spanien, weil mein Vater musste da arbeiten. Und ich ging dann mit meiner Mutter auch mit. Und ich hatte damals keine Expertschule, Besuche oder sonst. Also ich war in einer öffentlichen Schule, dank meiner spanischen Sprache.
Also auch da hat sich die Tagesmutter bis 7 Jahren gelohnt, um dann ab 7 auch in Spanien zu brillieren.
Genau, also man sieht schon, dass im Leben nichts umsonst ist. Also ich, ohne zu wissen, was die Zukunft mir bringen wird, war das eine super Möglichkeit für mich, diese spanische Sprache zu sprechen, weil mein Vater hätte sowieso nach Valencia fliegen müssen, geschäftlich, 2 Jahre. Und dann hätte ich da die Sprache von null auf lernen müssen zuerst. Und da ich aber diese Sprache schon sprach, hatte ich ganz einen anderen Zugang zu den Kindern, zu den Lehrern. Also es gab keinen Unterschied zwischen mir und den anderen Kindern, weil ich eigentlich die Sprache schon beherrschte.
Der Weg hat dich danach aber wieder zurück in die Schweiz geführt und da war dann das Spanisch kein Vorteil mehr.
Genau. Dann waren wir wieder da und wir sind dann mehrmals umgezogen. Also das war für mich als Kind auch relativ schwierig überhaupt, dass Freundschaften zu schließen, Freunde zu finden. Und meine Eltern waren immer sehr ländlich unterwegs, also auch eher Bereiche oder Städte, Dörfer, die weniger Ausländeranteil hatten. Und klar, und da fing es wieder von vorne an. Mein Deutsch war schlecht. Und ich habe dann die 2. Klasse nochmals wiederholt, um eben diese Sprache nochmal zu repetieren.
Also nicht aus intellektuellen Gründen, weil das Kind nicht lernen konnte oder nicht smart genug ist, sondern einfach aufgrund der Sprache.
Der Sprache, ja.
Wie war das, wenn du als Kind quasi mit diesem Migrationshintergrund, ein Mädchen, das überall gelebt hat, verschiedene Sprachen spricht und so weiter, in der Schweiz auf dem Land unterwegs warst damals? Wurdest du akzeptiert? Warst du integriert? Gab es da Vorbehalte seitens der Lehrer, seitens der Bevölkerung? Wie war das genau?
Ich war schon ein exotisches Exemplar, wenn man das so sagen darf. Ich war natürlich auch dunkel. In meiner Klasse hatten wir wenige Ausländeranteile. Und mein Lehrer, der hat mich sozusagen nicht wirklich gefördert. Er meinte immer, ja, du gehst ja sowieso wieder zurück, irgendwann mal nach Brasilien oder Italien. Und ich so, hä? Was meint er damit? Ja, du gehst ja sowieso irgendwann mal zurück in deinem Land. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden als Kind. Ich kam dann zu Hause völlig verwirrt und ich habe gesagt, aber ich bin doch hier geboren. Wieso sagt mir der Lehrer ständig, ich gehe wieder zurück? Wohin gehen wir denn noch? Weil wir waren ja sonst immer wieder umgezogen.
Ich dachte, 9 Mal jetzt insgesamt schon. Seid ihr umgezogen, ja. Also doch ja. Wahnsinnig oft.
Ja, in dieser kurzen Lebenszeit, oder? Ich war dann mittlerweile 9 und dann hat er immer auf das Deutsch zurückgegriffen und gesagt, ja, dein Deutsch ist schlecht, ohne Deutsch kriegst du das nicht hin und so. Das war wirklich traurig. Er hat mich dann auch unter Druck gesetzt und ich kam immer wieder zu Hause an und irgendwann, meine Mutter hatte die Schnauze voll und dann ging sie mit ihrem gebrochenen Deutsch, was ja dann auch wieder kein Vorteil war.
Also ich wollte dich gerade fragen, das heißt eben, konnte dir niemand Rückhalt geben deinem Lehrer gegenüber? Deine Mutter ist dann tatsächlich hin und hat mit ihm gesprochen und gesagt, wenn meine Tochter studieren möchte, dann soll sie das auch tun. Das möchten wir unserem Kind mitgeben.
Also es ging ja so weit, das war auch eine sehr spezielle Geschichte, dass ich ja mich total verzweifelt und an mich nicht mehr geglaubt habe und ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule, das bringt ja alles gar nichts hier und überhaupt. Also ich hatte auch so Momente. Und dann hat meine Mutter, die wusste ja gar nicht mehr, wie sie mir zeigen soll, dass es nicht an mir liegt. Auch durch dieses ganze Erlebnis in meiner Schulzeit habe ich so einen gewissen Wertesystem für mich gebildet. Es ging nicht, wenn ich mich ungerechtfertigt oder
unfair behandelt fühlte.
Ja, zum Beispiel, ja, das ging gar nicht. Also ich raste da aus und nicht nur bei mir, ich sah es ja auch bei anderen Kindern. Ich war ja kein Einzelfall. Und dann hat meine Mutter einen Psycholog angerufen und hat eine Sitzung gemacht. Und dann hat sie mich da hergebeten. Und dann sind wir dahin und ich so, was machen wir da? Ich war so ungefähr 12, 13. Und meine Mutter hat gesagt, so, jetzt sind wir beim Psycholog, das ist ein Experte, der kann jetzt dich einschätzen und er kann dir sagen, ob du wirklich einen Mangel irgendwo hast. Und da können wir auch daran arbeiten oder ob mit dir ja alles stimmt.
Und du an sich dich auch als positiv mit deinen eigenen Fähigkeiten anerkennen darfst. Was hat der Psychologe herausgefunden? Gab es einen Mangel oder warst du ganz in Ordnung?
Es war so witzig. Und ich habe da Zettel und so Blätter ausgefüllt und hin und her und IQ-Test und weiß ich. Also ich glaube, ich war gefühlt 2 Stunden da. Und dann habe ich das ausgefüllt und dann gab es dann die Nachbesprechung und er hat gesagt, also Sie sind so smart, Sie sind so intelligent. Also Sie werden erreichen, was immer Sie wollen und überhaupt und so. Und ich war so hin und weg, weil ich hatte zum ersten Mal jemanden getroffen, der überhaupt kein Vorurteil, mich by the way auch gar nicht kennt, sondern nur aus sachlicher Sicht anhand von irgendwelchen Testergebnissen einfach mir sagen konnte, was da läuft und was da los ist. Und das hat mir dann schon auch irgendwo die Bestätigung gegeben, hey, ich bin, glaube ich, nicht das Problem. Heute und auch durch meine ganze Laufbahn bin ich schon immer wieder oft an dieser Stelle gekommen, wo ich gesagt habe, das war ja schon super smart, oder? Weil sie konnte mir ja sagen, was sie wollte. Ich glaubte ihr ja gar nichts.
Einfach deine Mutter in der Rolle der Mutter natürlich auch.
Ja, genau. Und ich sage, ja cool, sie will mich natürlich ja nur aufmuntern. Sie hat ja auch keine Ahnung, sie versteht ja auch kein Deutsch. Und ich meine, ich musste meine Aufgaben ja immer selber machen. Ich hatte keine Hilfe. Es gab keine Nachhilfeunterricht oder es gab Nachhilfestunde, ja, aber es ist ja nicht so, dass man irgendwo hinging und die Aufgaben mit jemandem machen konnte. Also es war immer bei mir. Ich konnte niemand was fragen. Also das heißt, ich habe viele Fehler gemacht und ich bleibe immer bei der deutschen Sprache, weil da war mein Gap. Bis ich es wirklich dann gelernt habe, bis ich das wirklich in- und auswendig gelernt habe. Und es war immer wieder so lustig. Es gab ein Buch, der hieß SOS, das Drachenloch. Das vergesse ich nie wieder.
SOS, das Drachenloch. War ein Schulbuch
damals. Das war ein Schulbuch. Und dann ging ich zu meinem Lehrer und er hat gesagt, so, lese mir bitte eine Seite. Und dann habe ich gelesen, Soße im Drachenloch. Und er hat sich kaputt gelacht. Es ist nicht Soße im Drachenloch, es ist SOS im Drachenloch. Und ich wusste das ja gar nicht, weil das Wort SOS war mir einfach nicht bekannt. Und solche Sachen. Und anstatt dass der Lehrer mich danach natürlich aufklärt und so, der hat mich einfach ausgelacht.
Da wird man ausgelacht und anstatt dass die Unterstützung kommt, sagt, hey, das heißt übrigens das und das ist eine Abkürzung, das steht für...
Es war schon witzig. Also heute lache ich darüber. Und
aber damals war es nicht so eine angenehme Erfahrung. Nein. Du sagst eben, heute lache ich darüber, aber damals, das tut schon weh.
Ja, also damals, ich bin mir vorgekommen wie der letzte Trottel, weil ich habe ja vor der Klasse ja noch gelesen. Und wenn der Lehrer ja dich noch auslacht, dann lacht danach die ganze Klasse. Also das ist schon ein unheimliches, schlechtes Gefühl und schreckliches Gefühl. Also... Das war nicht schön. Aber ich vergesse seither nicht, dass es diese Abkürzung gibt und dass es SOS ist.
Die Abkürzung hast du gelernt, aber auch, dass man, glaube ich, eine Fehlerkultur leben soll, dass man Fehler machen darf und aus den Fehlern lernen kann und weiterkommen darf.
Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich werde es denen zeigen. Ich werde es den Leuten zeigen, dass sie Unrecht haben. Das hat mich wie gestärkt. Und Ich habe mit meiner Mutter dann meinen Weg weiterhin bestrebt, wo sie dann mich immer wieder gestärkt hat in meinem Wesen, in meinem Selbstvertrauen, weil da hinkte es dann am meisten. Es war nicht die kognitive Intelligenz, es war wirklich das Selbstvertrauen wieder zu finden, das Kämpfen gegen Dinge oder Leute oder Menschen, die autoritär waren, die gesagt haben, nein, aus dir wird nichts. Einfach ihnen zu beweisen. Es kostet mich unheimlich viel Energie.
Du arbeitest heute in einer internationalen Firma, in einem internationalen Konzern. Deine multikulturelle Vielfalt, deine Fähigkeit, dich auf Menschen einzulassen, auf verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen einzulassen, direkt in einem Land vor Ort zu sein, in der Sprache zu denken, zu träumen und. Das ist ein Riesenvorteil, nehme ich an, für deinen aktuellen Beruf.
Ja, also überall. Also ich habe dann danach, nach meiner Ausbildung, habe ich mich entschieden, in internationalen Umfelds zu arbeiten, damit ich meine Sprachevielfalt leben darf. Und das habe ich bis heute, hatte ich das Glück, dass ich das darf. Und das ist natürlich eine Bereicherung für mich, für meinen Job, für mich selber eigentlich, weil ich da viele Sprachen in einem Tag sprechen kann.
Ich habe es vorhin erwähnt, wir durften dich einen Tag lang begleiten, in dein Leben hineinhorchen und genau das wollen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten. Du switchst von Sprache zu Sprache, jonglierst regelrecht damit und wie das klingt, da hören wir jetzt rein.
Sí, vale. Bueno, pues yo te llamo cuando vuelvo y así quedamos, vale. Bueno, un besito. Hala, ciao, ciao, ciao. Ich muss schnell das Telefon machen, das geschäftlich. Hi. Yes. Okay, all right. So thank you. Yeah, I can revise it then. A couple of minutes. Right? Good. Thank you so much. Talk to you soon. Bye-bye. Ele tava lá atrás porque ele tinha que se trocar, eu dei para ele alguma...
Eu tenho que falar aqui o tempo inteiro?
Sim. Por quê? É, não, mas ele falou antes também, quando você não tava. Eles já estavam.
Às 3?
Uhum.
Quase uma hora. Não, 48 minutos.
Isso.
Quase uma hora.
Quase.
Quase.
Du sprichst heute so viele Sprachen und hast gleichzeitig das, was der Psychologe gesagt hat, all deine Fähigkeiten, Fertigkeiten, die vermutlich überdurchschnittlich hoch waren schon damals, hat es auch was damit zu tun gehabt, dass du eben an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kulturen gelebt hast, mit verschiedenen Sprachen auch immer konfrontiert hast und vielleicht auch diese verschiedenen kulturellen und sprachlichen Identitäten auch hattest?
Ich glaube, dass die, was ich so an diesen Sprachen mich so wahnsinnig fasziniert hat und war die Tatsache, dass ich viel näher an die Menschen rankomme. Und das war so mein Ding, oder? Also ich hatte natürlich, wenn ich mit einer italienischen Freundin gesprochen habe, habe ich natürlich zu ihr ganz einen anderen Umgang und Zugang gehabt, wenn ich mit ihr in Italienisch, auf Italienisch gesprochen hatte, anstatt wenn ich mit ihr auf Deutsch gesprochen hätte. Also das ist, dass man hat ganz einen anderen Zugang zu den Menschen, wenn man ihnen in der gleichen Sprache begegnet. Es ist so einfach, oder? Es ist so einfach zu verstehen, dass man, und das habe ich überall gemerkt, das habe ich beim Reisen gemerkt, das habe ich beim Umziehen gemerkt, das habe ich im Geschäft gemerkt, dass das einfach eine Tür ist zu den Herzen der Menschen direkt.
Durch diesen Zugang haben sich auch deshalb die Freundschaften gehalten, in welchen du in derselben Sprache sprichst, zum Beispiel mit deiner besten Freundin. Wir hören rein, wie sich ein Austausch mit dieser besten Freundin anhört.
Io stavo con ella al telefono antes.
Hello.
Oh, tutto bene? Siete arrivati bene?
Sì, sì, mi sono mega früh abgeflogen. 10 vor 7 Uhr bin schon geflogen.
E tua mamma tutto bene?
Sì, tutto bene, tutto bene.
Cosa regue? Sai, c'è un dia grues.
Sai, mi guarda e mi fa... Chiedimi se sono felice.
E tu hai detto, certo
sei
che...
Sei felice? No, e io gli faccio, ok, sei felice? E lei sì. E da te, anche io sono felice.
Tu sei felice perché c'hai me come amica.
Certo.
Certo. Comunque, senti, ti lascio.
Che palle però pure tu.
Non dire le parolacce, cosa ti ho detto? Maronna mia madre.
Ma perché mi devi cambiare? Io sono fatta così.
Hai ragione.
Sono così. Sono libera, sono così.
Un bacio forte, poi
bacio.
Ci sentiamo. Tschüss.
Ciao.
Ti chiedi delle palle?
Che palle?
Che palle, was heißt das?
Fue spalle.
Nein.
Doch,
nein.
Nein.
Spannend, wie sich ein gewisser Wirrwarr der Sprachen herauskristallisiert. Von all den vielen Sprachen bekommen deine Kinder auch recht viel mit. Auch das haben wir soeben gehört. Du lebst momentan mit deinem Partner zusammen und mit deinen Kindern. Der Vater deiner Kinder, war der auch so mehrsprachig unterwegs, wie du das bist und wie das deine Kinder sind?
Nein, er blieb da deutsch treu. Also er spricht Deutsch, Schweizerdeutsch. Und zu Hause haben wir auch immer zweisprachig gesprochen. Also Deutsch, damit er es versteht, und ich mit den Kindern Portugiesisch. Das war auch schon witzig.
Also ihr hattet quasi eure Geheimsprache dann, die Kinder. Und du, wie kam das an beim Vater deiner Kinder?
Gut, wenn wir zum Beispiel eine klassische Szene, ist natürlich am Tisch, wenn alle sitzen und wir essen und wir unterhalten uns, dann habe ich mit den Kindern Portugiesisch gesprochen und ich habe es simultan auf Deutsch übersetzt.
Also du musstest immer beides abdecken, dass du von allen verstanden wirst.
Es war mir wichtig, weil ich wollte nicht switchen. Ich wollte nicht Deutsch sprechen, wenn er da war, weil ich hatte Angst, dass meine Kinder dann kein Portugiesisch sprechen. Also habe ich mich dafür entschieden, zu Hause immer zweisprachig, also mit dem Vater Deutsch, mit den Kindern Portugiesisch. Und so haben wir geswitcht. Und die Kinder haben auch geswitcht. Die Kinder haben mit mir Portugiesisch gesprochen.
Und dann für Papi noch auf Deutsch
genau.
Besetzt.
Genau, ja, und das war super, super lustig, weil ich habe dann gesagt, Colin, fala pro papai, que a comida tá pronta. Colin sagte dann Papa, dass das Essen fertig ist. Und dann ging er zum Vater und sagte, Papa, das Essen ist fertig. Also er hat in dieser Minute auch geswitcht. Das war für mich faszinierend, zu begleiten und zu sehen, wie die Kinder wirklich gut switchen können.
Also deine Kinder haben Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, die du selber als Kind entwickeln musstest. Deine Kinder tun das nun aber mit Freude, mit Positivität, spielerisch und natürlich. Dein Sohn Colin, der beschreibt uns die Situation mit dem Papa nämlich so.
Manchmal erzählt er mir einfach etwas, wenn die Mami nicht dumm ist. Und dann versteht er uns nicht. Und manchmal erzählt er mir einfach Geheimnis. Und dann kann er es nicht verstehen. Dann fragt er immer, was hat er gesagt, was hat er gesagt. Dann sagt er einfach irgendetwas und er glaubt.
In den meisten Fällen ist die Multilingualität auch für die Kinder ein großer Vorteil. Gibt es aber auch Situationen, in denen die vielen Sprachen im Kopf auch zu Schwierigkeiten führen können? Wir haben deinen Sohn Colin gefragt und er hat folgende Situation beschrieben.
Auf Deutsch sind Zahlen eben umgedreht und auf Portugiesisch nicht. Und dann macht es Deutsch, weil in der Schule lernen wir ja auch Deutsch. Und das bin ich eben früher immer durcheinander gekommen. Und dann bin ich nicht so gut in Mathe gewesen, weil wegen der Zahlen habe ich immer umgedreht. Zum Beispiel 52 ist für mich 25, Portugiesisch.
Was sagst du dazu, Vanessa?
Zum Thema Risiken, das ist zum Beispiel ein Thema, wo es ein bisschen schwieriger wird, weil es ein anderes Denken ist. Ansonsten sehe ich natürlich sehr viele Vorteile für sie. Also ich sehe, dass ihnen nicht nur das Portugiesisch gut gelingt, aber auch den Zugang zu anderen Sprachen einfacher fällt. Italienisch verstehen sie, Spanisch verstehen sie. Das verstehen sie nicht dank dem Deutsch, sondern dank dem Portugiesischen. Und Colin hat jetzt in Englisch angefangen in der Schule und er hat einen leichteren Zugang zu der Sprache wie andere Kinder, die halt nur eine Sprache sprechen. Das sehe ich ja.
Also, weil halt doch ein Verständnis auch da ist, wie Sprachen grundsätzlich funktionieren oder funktionieren können. Nicht jetzt ein grammatikalisches Verständnis, ein abstraktes Verständnis, sondern einfach durch das Leben und Erleben der Sprachen, dass du dich vielleicht auch ganz anders auf bestimmte Menschen aus bestimmten Kulturen einlassen kannst, also einen anderen Draht auch hast zu Menschen.
Das ist so. Also vor allem du hast diese Redewendungen in Spanisch oder in Italienisch oder vor allem, es ist witzig, wenn ich Italienisch spreche, dann spreche ich mehr mit den Händen. Wenn ich in Spanisch spreche, dann verwende ich typische Redewendungen, die in Spanien verwendet werden. Und die Leute, wenn sie mich anschauen und sagen, hey, bist du Spanierin? Kommst du aus Spanien? Woher kommst du? Dann staunen sie zu wissen, dass ich eigentlich gar nicht von Spanien bin.
Also eine Wandlungsfähigkeit nicht nur in der Sprache selber, sondern auch in der ganzen Art, in der genau. Mimik, in der Gestik. Du gehst körpersprachlich förmlich in diesen Kulturen, in denen du dich bewegst, auch auf.
Ja.
Und du strahlst, wenn du das sagst. Also das ist wirklich, diese Liebe ist so spürbar. Die Sprache prägt ja auch, wer man selber ist. Wenn man eine Sprache lernt, da passiert so viel auch mit einem selbst, weil man anders hört, anders spricht, zu bestimmten Themen plötzlich eine andere Perspektive bekommt. Was haben deine Sprachen, die du sprichst, für dich diesbezüglich für eine Bedeutung?
Also ich liebe die latinische Sprache. Ich finde, da macht mir das Herz gerade auf. Und je nachdem, was für Themen das wir besprechen, ist natürlich die eine Sprache geeigneter als die andere. Also wenn ich meinen Kindern sage, ich liebe dich, sage ich es nie auf Deutsch. Ich sage es auf Spanisch, auf Portugiesisch.
Wie klingt denn das auf Deutsch für dich, wenn du sagst, ich sage es nie auf Deutsch?
Also auf Schweizerdeutsch ist es ja...
Ich liebe dich.
Ich liebe dich. Das geht gar nicht. Also wenn ich habe ja die Wahl. Wenn ich keine Wahl habe, dann ist es halt so. Ne?
Dann ist es gut genug.
Dann ist es ja super, dass man das überhaupt sagt. Und ich finde, man sollte es jeden Tag mehrmals erwähnen. Aber wenn ich ja schon die Wahl habe, dann sage ich meinen Kindern oftmals Eu te amo.
Eu te amo, also brasilianisch-portugiesisch. Ja. Was noch? Emotionaler klingt als das Portugiesisch.
Ja, genau. Oder ich sage ihnen, yo te quiero mucho, mi amor. Ach, das ist so schön. Und wenn ich dann wieder zurückkomme ins Schweizerdeutsch und dann sage, ich liebe dich, dann ist der Film kaputt, komplett. Ich empfinde auch anders. Wenn ich was Schönes schreiben möchte oder wenn ich was jemandem, vor allem jetzt eben als Beispiel meine Kinder, was sagen und erklären oder ihnen eine Geschichte erzählen möchte oder ein Lied vorsingen möchte, dann mache ich das in allen anderen Sprachen.
Also es ist nicht das, Deutsch ist nicht das Werkzeug, weil du verschiedene Werkzeuge, verschiedene sprachliche Werkzeuge hast, ist nicht das Werkzeug, was du dir als erstes auswählst für den Liebesbrief, den du gerne bekommen würdest.
Nein.
Gab es da schon mal so einen deutschsprachigen Liebesbrief bekommen hast und gesagt hast, oh, da tue ich mich schwer mit?
Ja, ich habe bei Valentinstag habe ich auch einen Schweizerdeutsch Liebesbrief bekommen. Also ich habe mich auf die Karte...
Von deinem Partner hoffentlich?
Genau, von meinem Partner.
Oh, also einerseits schön, dass du einen Liebesbrief bekommen hast, aber wie war das für dich, wenn es dieser Liebesbrief auf Deutsch ist, in einer Sprache, wo du sagst, da würde ich meinen Kindern nicht sagen... Ich liebe dich. Wie war das für dich, als du den Liebesbrief aufgemacht hast?
Der Brief hat mit Schatz angefangen, soweit so gut, obwohl Amore, mi amor, my love, alles andere auch schöner gewesen wäre, aber wir akzeptieren das. Vor allem mein Partner spricht auch viele Sprachen, also er hätte sich das ja auch aussuchen können. Ne? Aber ich habe dann den Brief aufgemacht und dann war es dann noch schlimmer, weil es war dann auf Schweizerdeutsch.
Oh, also das heißt, da haben wir nochmal ein anderes sprachliches Werkzeug anstatt Hochdeutsch noch Schweizerdeutsch. Genau. Das war noch schlimmer für dich. Für Warum mich? Denn?
Ja, weil er spricht Französisch und er spricht Spanisch. Und dann kann ich nicht schreiben, liebe Schatz, ich kann dir... Also es fängt schon so an, oder? Der Brief fängt schon so an und ich schaue mir den Brief an und sage, oh je, ja... Es erinnert mich an die Einkaufsliste.
Oh, hoppla. Ja, da. Die hat mit Romantik weniger zu tun dann.
Ja, das ist nicht so.
Gibt es denn auch Momente, wo du sagst, da ist die deutsche Sprache das Werkzeug, was ich verwende, weil es das effektivste Mittel ist in dem Moment?
Ja, wenn ich schimpfe, wenn ich schnell irgendwas erreichen möchte, zum Punkt kommen möchte, wenn ich Befehlsformen brauche zu irgendwas... Oder füttere den Hund, das geht schnell.
Also wenn du deinen Kindern etwas beibringen musst, schimpfen auf Brasilianisch, Portugiesisch, das geht dann beispielsweise...
Das geht zu lange. Das geht zu lange und dann am Schluss kommt, Mama, ich liebe dich auch auf Portugiesisch.
Wie klingt das, wenn du mit deinen Kindern schimpfst auf Portugiesisch?
Ah, dann sage ich, Colin, por favor, você pode de novo pôr as coisas no lugar. Eu já te falei para você não deixar as coisas por aí.
Und das Antwort dann, ich liebe dich auch, Mama.
Ja, genau.
Und auf Schweizerdeutsch wäre oder auf Hochdeutsch wäre dann das Schimpfen wie?
Dann hätte ich gesagt, Colin, bitte, kannst du deine Sachen einpacken? Und nicht mehr dort denn überhaupt, überall laufe ich um deine Sachen umeinander. Könntest du bitte so nett sein und dein Zeug versorgen, so wie es Mami gern hat? Da kommt nicht, Mami, ich liebe dich. Oder Mami, ich habe dich lieb.
Was kommt da als Reaktion?
Na, dann ist er wütend, oder? Dann macht er, was ich sage, dann... ist gut.
Und dann kommt der Liebesentzug für ein paar Minuten und dann steht er nachher wieder da.
Genau, das kommt dann auch. Aber es wird gemacht und wenn ich das auf Portugiesisch oder auf Italienisch, dann kommen sie und sagen, ja, Mama, ich hab dich auch. Mach ich gerade nachher und so. Und dann ist es total ineffizient.
Was hast du da für Möglichkeiten? Was ist das emotionale Spektrum, was du da abrufen kannst auf Spanisch, auf Italienisch, auf Portugiesisch?
Gut, das ist ja, also ich lese ja alle möglichen Bücher in verschiedenen Sprachen, auch mit den Kindern und sie verstehen das. Also sie sprechen mit mir Portugiesisch, aber sie verstehen Spanisch und Italienisch. Oder wenn wir singen zu Hause, dann hören wir auch andere Musik, natürlich Englisch, das gehört dazu. Aber ich höre viel brasilianische Musik, spanische Musik und es ist schon faszinierend. Wir können einfach switchen, in andere Welten tauchen, andere Kulturen tauchen. Weil im Spanischen ist natürlich Flamenco etwas, was ich total schön finde, vom Rhythmus und überhaupt. Und wenn ich brasilianisch oder portugiesische Musik höre, dann ist es ein Samba und dann geht das Herz auch wieder auf. Und italienische Musik, dann ist es mehr so Rock, Pop. Also es ist ja schon faszinierend, wenn man denkt. Man hat Zugang zu einer Sprache, wo dich dann in einer andere Welt begleitet. Also ich reise da mit der Sprache mit. Und das ist genau in diesen Momenten, by the way, wo ich auch kreativ bin.
Über die Musik kommst du auf andere Bilder, in andere Welten, kommst du auf andere Gedanken. Wenn wir in deine Gedankenwelt hineinhorchen dürfen, ist das eine Gedankenwelt, die aus italienischen Satzfragmenten, aus portugiesischen Melodien besteht? Was ist das für eine Gedankenwelt? In welcher Sprache findet die statt?
Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel mich in einem Land befinde, zum Beispiel Italien, dann denke ich auf Italienisch, automatisch. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ah, sì, grazie, sì. Ah, cosa devo fare? Ah, okay. Und dann, wenn ich in Spanien bin, dann denke ich in Spanisch.
Das heißt, du tauchst in die Kultur ein, in der du dich gerade befindest. Du adaptierst dich eigentlich, fügst dich da ein, dass du ein perfekter Teil bist, auch dieser der Gesellschaft, der Welt um dich herum.
Genau, also ich tauche da ein und die Sprache setze ich auch gerade ein. Also es ändert sich glatt komplett alles. Die Tonalität, die Sprache, das Denken in der Sprache, das ändert sich. Und das habe ich überall. Wenn ich in Spanien bin, ist es in Spanisch. Wenn ich in Italien bin, ist es in Italienisch. Wenn ich in andere fremde Länder bin, wie zum Beispiel in Griechenland, wo ich keine Griechisch spreche, dann denke ich immer in Portugiesisch. Das ist schon so.
Also Portugiesisch ist quasi die Sprache, auf die du zurückfällst oder zurückgreifst, wenn du dich in einem Land nicht so einfügen kannst sprachlich, weil du halt einfach die Sprache nicht oder noch nicht sprichst bei dir. Ich glaube, ist das eher wahrscheinlicher. Dann ist Portugiesisch so quasi die Muttersprache in dem Moment, also deine eigentliche Identitätssprache, die dann hervorkommt.
Ich glaube schon, ja. Aber wenn ich zum Beispiel träume, ich träume nicht immer in Portugiesisch. Das ist auch für mich faszinierend. Ich bin selbst in meine Träume in der Lage, verschiedene Sprachen zu sprechen. Und das ist nicht immer Portugiesisch.
Viele Menschen, die hier in der Schweiz leben, aus dem Ausland kommen oder anderssprachig aufgewachsen sind, die einen sprechen mehrere Landessprachen, die anderen sprechen kaum eine der Landessprachen. Inwiefern, glaubst du, hat Sprache, hat Identität und Heimatgefühl einen Zusammenhang für Menschen mit Migrationshintergrund?
Ich glaube, die Menschen wie ich, die aus Immigrationshintergrund hierher kommen, lernen, dass ihre Heimat da ist, wo das Herz ist, wo die Familie ist. Ich meine, meine Familie ist ja sehr klein. Ich bin Einzelkind, bin mit meinen Eltern, also ich bin hier geboren, aber meine Eltern, die Familie meines Vaters war in Italien, die Familie meiner Mutter in Brasilien. Also wir hatten hier lediglich niemand von der Familie. Aber wir haben uns ein gutes, solides, enges Freundschaftskreis aufgebaut. Natürlich waren da 99% alle Ausländer, aber es war die Familie für mich. Die Familie, die ich bis heute eigentlich habe. Ich habe Freunde seit 25, 30 Jahren, die ich immer noch pflege, die ein Teil meines Lebens sind. Und ich glaube, dass Heimat oder wo bin ich genau und wo das ist dort, wo eigentlich die Menschen sind, die du liebst.
Vanessa, ich nehme von dir mit, Heimat ist da, wo das Herz ist, da, wo die Menschen sind. Sprache hat mit Kultur, mit Identität zu tun, ist auch eine Möglichkeit für dich, abzutauchen in eine andere Welt. Ist eine Möglichkeit, anzukommen bei Menschen in einer Kultur. Und was ich auch mitnehme, Liebesbriefe auf Schweizerdeutsch, die kommen bei dir nicht wirklich gut an. Ich danke dir herzlich, dass du da warst. Merci bien, mille grazie, muchas gracias.
Grazie a te, muchas gracias, obrigado.
Oh, wunderbar. So wird man gerne verabschiedet. A bientôt, so soll es sein. Und euch danke, dass ihr dabei wart. A bientôt, sagt Stefan Lendi. Bis dann, bis zum nächsten Mal bei Direction Future.